Hallo, hier ist Ulrike mit der 50. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ja, und dieses Mal ist ja ein Jubiläum. Es ist die 50. Folge von diesem Podcast, wie ich überrascht festgestellt habe. Ich feiere das mit neuen iTunes-Rezensionen. Da möchte ich mich vorab ganz herzlich bedanken. Ich habe wieder ordentlich spät entdeckt, dass ich 3 neue Rezensionen da habe. Und Dank ganz herzlich an Antje Frankfurt, an Paulov Niechen und an Alles, was ist. Ja, herzlichen Dank für die nette und positive Rückmeldung. Durchweg wird der Podcast als entspannend, angenehm empfunden. Und Paulov Niechen sagt sogar, bleib wie du bist, ein Laubenoriginal. Das hört man natürlich gerne. In die Richtung auch herzlichen Dank für die Anregungen. Paulov Niechen wünscht sich mal andere Vogelstimmen. Dem versuche ich diesmal Rechnung zu tragen. Und regt an, sie würde gern mehr hören über rückenschonende Gartenarbeit oder wie man da rückenschonend sich verhält. Das greife ich gerne auf und es wird in diesem Podcast ein Kapitel dazu geben. Rückblickend zum Podcasten freue ich mich über stetigen Hörerzuwachs. Eine richtige Explosion der Hörerzahlen ist allerdings ausgeblieben. Das könnten durchaus noch mehr sein. Also empfehlt den Podcast weiter. Und ich freue mich natürlich sehr über weitere Anregungen und Rezensionen und greife auch eure Fragen sehr gerne auf. Ich denke, dass ich das erstmal weitermache. Das mit dem Rhythmus einmal im Monat, das schaffe ich ganz gut. Ich habe noch eine Idee in der Pipeline. Vielleicht mache ich auch mal Gespräch oder Interview mit anderen Gärtnern. Das ist aber noch in der Mache. Das kommt also vielleicht. Ansonsten werde ich, wie gehabt, euch mit weiteren Folgen beglücken, hoffentlich. Es wird immer darum gehen, was gerade so los ist im Garten jahreszeitlich. Und ich werde das ein oder andere Sonderthema aufgreifen, beziehungsweise auch manchmal Folgen machen, die sich einem speziellen Thema widmen. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr über Anregungen und Fragen von euch. Jetzt aber erstmal dazu, was jahreszeitlich angesagt ist. Jetzt Anfang Juni, heute ist der 9.6., Pfingstmontag und es ist eine richtige Hitzewelle. Heute soll der heißeste Tag bis jetzt im Jahr werden. Hier in Köln sind bis zu 33 Grad vorhergesagt, je nachdem auch Gewitter. Laut dem phänologischen Kalender hat hier auch der Hochsommer schon angefangen. Der Hochsommer ist markiert mit dem unter anderem mit Reifung der Johannes- und Stachelbeeren, Blüte des Lavendels, Blüte der Sommerlinde und Reifung der Süßkirschen. All das hat begonnen und damit ist der Hochsommer dann eingeläutet. Jetzt kurz dazu, was im Hochsommer so anfällt an Gartenarbeiten. Das ist vor allem stetiges Hacken und Mulchen, frei nach der Devise, einmal gehackt ist so gut wie dreimal gegossen. Damit kann man den Boden etwas vor Austrocknung schützen und erhöhen kann man das noch, indem man den Boden mulcht. Also auch Mulchen ist im Sommer sehr empfehlenswert. Weitere ständige Arbeit ist natürlich Unkraut jäten und hacken und Ausputzen der Beete, das heißt, dass man ständig Verblühtes abschneidet. Das hat optische Gründe, weil das einfach nicht so hübsch aussieht, verblühtes am Beet zu haben. Bei manchen Stauden kann man dadurch auch die Blühdauer verlängern. Zum Beispiel bei Ringelblumen, bei Lichtnelken, bei Feinstrahlastern und so weiter. Rittersporn ist auch noch zu nennen. Rittersporn blüht zweimal, wenn man die erste Blüte abschneidet. Man darf dann allerdings nicht vergessen, nachzudüngen, damit die Pflanze die Kraft hat, ein zweites Mal zu blühen. Im Nutzgarten kann man jetzt laufend weiter Sommergemüse nachpflanzen und säen, wie zum Beispiel Salat, Bohnen, rote Rüben und so weiter. Man kann auch erste Wintergemüse säen und pflanzen, wie zum Beispiel Endivien, Spinat, späte Kohlsorten. Und man kann an Blühpflanzen die zweijährigen jetzt sehen, falls das nicht schon geschehen ist. Also man sät jetzt Stiefmütterchen, Stockrosen, Goldlack, Fingerhut und so weiter. Und man kann im Herbst blühende Zwiebelpflanzen jetzt pflanzen, wie zum Beispiel die Herbstzeitlose. Ich hinterlege hier auch mal einen Link zu einem phänologischen Kalender, der mir ganz gut gefällt, wo nochmal die typischen Zeigerpflanzen genannt werden und auch die Gartenarbeiten, die jetzt typischerweise anfallen. Ich selber habe noch Salat nachgepflanzt, Salat geerntet, dann habe ich relativ spät noch Kürbispflänzchen gepflanzt. Und ich habe die ersten Himbeeren gepflückt. Das geht jetzt los mit der Himbeerernte. Und dieses Jahr ist ein sehr gutes Himbeerjahr. Ich habe also lange nicht mehr so viele Himbeeren an den Sträuchern gehabt wie jetzt. Und das ist gerade losgegangen. Also ich habe gestern das erste Schälchen Himbeeren gepflückt. Vor unseren Gartentoren gibt es auch sehr viele wild wachsende Brombeeren, die auch reichlich und übervoll in Blüte stehen. Das ist also auch sehr vielversprechend. 2014 wird also ein sehr gutes Himbeerjahr und voraussichtlich auch ein sehr gutes Brombeerjahr werden. Dafür habe ich dieses Jahr weniger Äpfel wie letztes Jahr, wie es aussieht. Rumgeärgert habe ich mich weiter mit dem Wurzelbohrer. Ich habe also seit dem letzten Mal sicher noch 3 bis 4 Salate ausgraben müssen und tatsächlich war da im Wurzelballen immer eine Wurzelbohrerraupe, die ich dann sofort vernichtet habe. Gestern habe ich bemerkt, dass ein Eisbergsalat so gerade anfing, schlapp zu werden. Den habe ich ausgegraben, diese Wurzelbohrerraupe gefunden und entfernt und dann habe ich mal versucht, diesen Salat wieder einzupflanzen, weil ich das da noch recht früh mitbekommen habe. Ich habe heute Morgen geguckt und das sah auch nicht ganz schlecht aus. Das sah aus, als ob der wieder anwachsen würde. Ja, also diese Wurzelbohrer, die haben jetzt sicherlich, also wenn ich da so mitzähle, bei mir so circa 8 Salatpflanzen vernichtet von vielleicht insgesamt 25, 30, die ich gesetzt habe. Der einzige Trost ist, dass ich die dadurch daran hindere, dass eine Raupe mehrere Salatpflanzen vernichtet. Ich habe eben auch das Gemüsefliegenschutznetz von den Zwiebeln und Möhren entfernt, weil ich da gesehen habe, wie da eine kleine weiße Fliege frisch, fromm, fröhlich, frei durch die Maschen des Netzes einfach durchflog. Ich habe da also offensichtlich ein Netz gespannt, das nicht dicht genug ist. Die Löcher, die sind zu groß und die Fliegen kommen da anscheinend durch. Ich habe das jetzt auch entfernt, weil ich das bisschen provisorisch gespannt habe mit so Staudenstützen. Das Ergebnis war, dass das Netz für die Zwiebeln nicht hoch genug ist und die Zwiebeln jetzt inzwischen da oben dran stoßen, was also nicht so einen hübschen Wuchs gibt. Deswegen habe ich das jetzt auch entfernt und lasse es mal drauf ankommen. Ich habe auch nachgelesen, für die Zwiebeln ist es wohl wichtig, die Schutznetze Anfang des Jahres zu spannen. Danach hat man eigentlich Ruhe vor diesen Zwiebelfliegen. Bei den Möhrenfliegen kann es jetzt passieren, dass da eine zweite Generation über die Möhren herfällt. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal drauf ankommen und werde berichten, ob das was gibt mit den Möhren. Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass ich offensichtlich jetzt auch Wühlmäuse im Garten habe. Ein Stachelbeerhochstämmchen ist da abgestorben, was besonders ärgerlich ist, weil das gerade ganz viele Stachelbeeren trug. Und ich hinterlege hier mal ein Foto. Das Bäumchen ist dabei abzusterben. Ich habe das jetzt erst vor ein, zwei Tagen so richtig realisiert und ich tippe sehr darauf, dass das Wühlmäuse sind. Auch Sonnenblumen kümmern. Und da habe ich jetzt schon gegraben und unter den Sonnenblumen ein weit verzweigtes Gangsystem entdeckt. Und es gab da in der Nähe auch so typische Hügel, sodass ich mir eigentlich leider recht sicher bin, dass das auf das Konto der Wühlmäuse geht. Ich habe jetzt ein bisschen schon recherchiert, was man da machen kann. Und es gibt wohl verschiedene Strategien. Das, was ich jetzt als erstes probieren werde, ist die mit schlechten Gerüchen zu vertreiben. Da gab es einen Tipp von einem auch Leidensgenossen, der beschreibt, dass er in die Gänge auf Küchenpapier, also mit Mineralöl getränktes Küchenpapier in die Wühlmäusgänge steckt. Das scheint mir doch nachvollziehbar. Ich selbst finde den Geruch von Benzin und Öl so widerlich, dass ich hoffe, dass es den Wühlmäusen ähnlich geht. Vielleicht probiere ich das aus. Ich muss mir allerdings noch überlegen, ob der Boden dadurch nicht verseucht wird. Mal gucken. Wie gesagt, das Thema ist ganz frisch. Ich hinterlege hier aber schon mal ein Bild von diesem Stachelbeerbäumchen. Trauriges Bild und wirklich ärgerlich mit den vielen Stachelbeeren, die da dran sind und die jetzt vertrocknet sind. Ich werde weiter berichten. So, jetzt noch was zum Thema Rückenschonung bei der Gartenarbeit. Ich hatte da ja schon mal in einem Podcast genauer beschrieben, wie man Lasten richtig hebt. Und zwar in der Folge 26, die auch da heißt Lasten heben und Schneeglöckchen. Wer da nochmal genauer nachhören will, der hört sich das an. Da beschreibe ich das noch etwas genauer und da ist auch noch ein Link zu einem Video hinterlegt. Vorab zusammengefasst, beim Lastenheben ist es am wichtigsten, dass man das nicht über den Rücken abwickelt. Also nicht praktisch sich herunterbeugen, den Rücken dabei krumm machen und die Last dann so anheben, sondern stattdessen sollte man leicht in die Knie gehen, als ob man eine Kniebeuge macht oder beziehungsweise man macht eine halbe Kniebeuge, greift dann die Last und stellt sich dann praktisch wieder mit der Last gerade hin. Dadurch wird das Gewicht mehr über die Beinmuskeln abgefangen wie über den Rücken. Und so vermeidet man Rückenbelastung. Generell ist hierzu zu sagen, dass man schwere Lasten nicht alleine heben sollte. Also wenn das Gewicht höher wie 15 und 20 Kilo ist, ist es am empfehlenswertesten, dass man sich praktisch jemand zur Hilfe sucht und das zu zweit anhebt. Also nicht alleine Kisten über 20 Kilo hochreißen. Das ist sehr rückenschädlich. Wenn man was Schwergewichtiges zu transportieren hat, generell Hilfsmittel verwenden wie Schubkarren oder Sackkarren. Grundsätzlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass man bei allen möglichen Arbeiten den Rücken eher gerade hält. Also runterbeugen, auch beim Unkrautjäten, sollte man eher vermeiden. Ich weiß, dass das verführerisch ist, weil das oft am schnellsten geht. Man beugt sich halt aus dem Stand runter und zupft schnell ein Unkraut aus. Ich denke, wenn das eine kurze Aktion ist, ist das auch noch vertretbar, beziehungsweise ich merke, dass mir das ab und an passiert. Wenn ich aber wirklich plane, Unkraut zu jäten und länger an einem Beet zugange bin, sollte das stattdessen in einer Knieposition passieren. Also statt sich runterzubücken, sollte man sich hinknien. Empfohlen wird hier auch ein Halbkniestand. Das heißt, mit dem einen Bein kniet man und das andere Bein winkelt man in 90 Grad ab. Das habe ich auch heute gerade ausprobiert beim Möhrenvereinzeln und Unkrautjäten. Das ist wirklich eine sehr bequeme Position. Und in dieser Haltung kann man es auch länger aushalten, das Jäten. Keinesfalls sollte man längere Zeit vornübergebeugt in einem Beet jäten. Das ist Rücken- und Kreislauf schädlich. Generell ist auch wichtig, dass man eine Tätigkeit nicht zu lange ausübt. Also es ist sehr empfehlenswert, wenn man nach spätestens 20, 30 Minuten die Tätigkeit wechselt oder ein Päuschen einlegt. Das ist wichtig, weil man so einfach einseitige Belastungen vermeidet. Empfehlenswert ist es auch, wenn man nicht über ehrgeizig ist oder Stress und Hektik entwickelt, sondern eher langsam macht und wie gesagt abwechslungsreich und auch gern zwischendurch einfach sich hinsetzt und in den schönen Garten blickt und den einfach genießt. Auch das ist sehr rückenschonend. Den Rücken einfach immer möglichst gerade halten. Und im Zweifelsfall sich hinknien und sich nicht bücken. Das sind so die Basics. Wichtig ist es auch, dass die Arbeitsgeräte zu der persönlichen Körpergröße passen. Also darauf achten, dass Rechen, Hacken, Spaten nicht zu klein sind, weil auch das verführt zu einer ungünstigen gebückten Haltung. Eine Last, die man momentan ja besonders schleppt, sind Gießkannen. Hier ist es empfehlenswert, dass man immer zwei Gießkannen praktisch an jedem Arm eine trägt, um so das gut auszubalancieren. Also dass man nicht einseitig eine Gießkanne trägt. Für Frauen ist es empfehlenswert, zwei 5-Liter Gießkannen gleichzeitig zu tragen. Wenn man 10 Liter Gießkannen hat, kann man die ja einfach nur bis 5 Liter auffüllen. So vermeidet man, dass man einseitig den Rücken belastet und auch das ist vorbeugend gegen Rückenschmerzen. Ich hinterlege hier nochmal einen Link zu einer ganz guten Zusammenfassung. Für rückengerechte Gartenarbeit, wer da noch ein bisschen nachlesen will, kann sich das ja zusätzlich angucken. Ich selbst mache offensichtlich instinktiv genug Pausen und mir ist es eigentlich selten passiert, dass ich durch die Gartenarbeit jetzt Rückenschmerzen bekommen hätte. Ich habe das ja in der Folge 26 erzählt, dass mir das bei meinem ersten Garten- bzw. Bauernhofpraktikum der Biobauer Bursch ganz nachhaltig beigebracht hat, wie man vor allem Lasten richtig hebt. Das ist mir ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen. So, im Moment fängt es hier gerade an zu regnen. Über Brühl geht gerade ein Gewitter runter. Und ich hoffe aber, dass es am Nachmittag noch mal trocken genug ist, dass ich noch mal in den Garten kann. Da werde ich dann nach dem Rechten gucken und dieses Stachelbeer-Hochstämmchen mal ausgraben und mal noch mal genau überprüfen, was da passiert ist. Das nagt doch im wahrsten Sinne des Wortes an mir, dass das abgestorben ist und dass da vermutlich Wühlmäuse zugange sind. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Ja, bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß im Garten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.